Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über das Thema Personalstrategie für dein Unternehmen sprechen, und zwar aus einem ganz aktuellen Anlass. Ich habe heute Morgen im Onboarding-Gespräch mit einem neuen Kunden, der sich für unsere Mastermind angemeldet hat, über seine Firma, seine Historie, seine aktuelle Performance, seine Ziele, seine Wünsche, seine Schwierigkeiten gesprochen. Und in dem Zusammenhang haben wir einfach herausgefunden, dass er sowohl auf der Führungsseite wie auf der organisatorischen Seite wie auch auf der Personalseite einfach einige Defizite hat, losgelöst davon, dass ja immer alle auch mehr Neukunden haben wollen. Die Firma macht bereits 3 Millionen Umsatz, das heißt, das Unternehmen läuft ziemlich gut. Der Unternehmer selber ist knapp über 30 Jahre alt, also schon mal eine ziemlich respektable Leistung, die er da abgeliefert hat. Jetzt geht es einfach darum, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen, das Ganze so ein bisschen von den Abläufen her zu professionalisieren, dann vielleicht von 3 auf 5 Millionen Umsatz zu wachsen und dann entsprechend weiter. Jetzt ist die Situation eben folgende, dass ich mir natürlich bei dieser initialen Analyse auch immer so anschaue, wie diese Ergebnisse in der Vergangenheit erzielt worden sind. Und dabei ist hier zum Beispiel wieder der Klassiker aufgefallen. Also es ist so gewesen, dass der Unternehmer selber eine extrem starke Persönlichkeit hat. Eine Menschenfängermentalität, würde ich sie mal nennen. Das sind diese Typen, die kennst du, die schaffen es einfach, mit jedem direkten guten Draht zu erreichen. Die schaffen es einfach, auf Anhieb zu überzeugen. Du weißt noch nicht so ganz genau, was die machen, aber du weißt, du willst irgendwie mehr Zeit mit denen verbringen. Und dann suchst du tendenziell sogar nach Möglichkeiten, das in irgendeiner Form zu realisieren. Und dann bist du vielleicht sogar auch bereit, Kompromisse zu machen, was zum Beispiel im Rahmen von der Auftragsvergabe ja auch bedeuten kann. Du zahlst lieber ein bisschen mehr dafür, dass du deinen Wunschanbieter haben kannst, als dass du da über eine Ausschreibung mit irgendjemandem zusammenarbeiten musst, der zwar kostengünstiger ist, aber den du menschlich weder kennst oder vielleicht sogar kennst, aber nicht magst. Und genau das ist alles, was diese Person mit in die Waagschale werfen kann. Die ganzen großen Kunden aus der Vergangenheit sind alle aus dem persönlichen Netzwerk rekrutiert worden. Er hat auch gerade tatsächlich 6 neue Mitarbeiter im Zulauf, die sich ohne irgendeine Recruiting-Kampagne im Prinzip für die Zusammenarbeit entschieden haben, weil er einfach immer wieder mit Leuten im Dialog steht, auch immer wieder auch mit Angestellten aus anderen Unternehmen im Dialog steht. Und da hat er einfach mitbekommen, dass der ein oder andere unzufrieden ist, hat sich sein eigenes Unternehmen und die Perspektiven in seiner Firma einfach mal vorgestellt und damit erreicht, dass Leute gesagt haben, nö, da würde ich in Zukunft vielleicht dann doch lieber mit dir zusammenarbeiten. Und dadurch ist es eben dazu gekommen, dass er jetzt 6 Stellen neu besetzen kann und ohne irgendeine einzige Euro oder Münze in Werbeanzeigen investieren zu müssen, weil er das einfach aufgrund seines persönlichen Netzwerks hingekriegt hat. Jetzt ist es so, der Laden läuft, der Laden macht zunehmend auch immer mehr Profit. Die Strukturen sind zwar grundsätzlich da, aber noch nicht so ganz ideal. Jetzt ganz kurzfristig, weil wir hatten vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen und da hat er das dann direkt umgesetzt, ist eine neue oder Mitarbeiterin an Bord gekommen, die ist jetzt seit einiger Zeit am Start. Die agiert jetzt in der Rolle der Personal Assistant, das heißt also wie so eine persönliche Assistenz der Geschäftsführung, hält die ihm jetzt den Rücken frei, koordiniert Termine, steuert intern so ein paar Sachen und soll jetzt halt im Prinzip auch einfach dafür sorgen, dass er weniger oft gestört wird, indem sie einfach bestimmte Rückfragen abfängt und dann vielleicht auch einfach aus den einzelnen Projekten dazulernt, um damit dann vielleicht auch einfach stellvertretend für den Chef an der einen oder anderen Stelle den ausführenden Kräften Hilfestellung anbieten zu können, ohne dass er jeden Tag in seinem Doing gestört wird. Jetzt ist aber so, er selber sagt auch, ja, pass auf, ich bin so ein bisschen inkonsequent, wenn es darum geht, Regeln aufzustellen. Ich habe immer schnell irgendwelche Ideen, ich überlege mir immer irgendwas, was wir in der Zukunft machen können. Ich bin bereit, da schnell mal eben irgendwie auch, sehr pragmatische Handlungsoptionen in den Raum zu stellen, aber dann bin ich auch oft einer der Ersten, der sich nicht dran hält und direkt wieder was anderes macht, sodass diese Regeln natürlich intern auch wenig Akzeptanz erreichen, weil es ja auch keinen gibt, der das entsprechend vorlebt, dass das in Zukunft so gemacht wird. Und von daher sagt er, da gibt es natürlich erhebliche Defizite. Darüber hinaus ist es eben auch so, dass er sagt, naja, auf der einen Seite müsste ich auch die Mitarbeitergesprächssituation professionalisieren. Aktuell arbeiten wir da mit so einem Fragebogen und geben dann für bestimmte Antworten auch Punkte. Und basierend auf den Punkten treffen wir dann entsprechend irgendwelche Entscheidungen. Aber da habe ich mir diesen Fragebogen mal angeschaut und dann auch herausgefunden, dass der zwar so ein paar fachliche Punkte problemlos abklopft, aber diese ganzen zwischenmenschlichen Problemfelder überhaupt nicht berührt. Ich bin ja tatsächlich völlig ungeeignet, um in einem Konzernumfeld zu arbeiten, weil meine direkte Art würde da jeden Tag Probleme auslösen. Ich hätte ja überhaupt keine Hemmungen, Mitarbeiter und auch Mitarbeiterinnen alles zu fragen, was mich in irgendeiner Form beschäftigt. Und ich würde ja auch Fragen stellen, die man angeblich überhaupt nicht stellen darf. Ich würde zum Beispiel Mitarbeiter immer mal fragen, planst du Mama zu werden? Planst du weiteres Kind zu bekommen? Ich würde Kunden oder, sorry, Mitarbeiter fragen, hör mal, wo machst denn du so Urlaub, um auch mal einfach daraus Rückschlüsse ableiten zu können, ob die eigentlich mit dem Geld, was sie so verdienen, da im Prinzip auch hinkommen oder ob sie, obwohl sie viel arbeiten und vielleicht auch gutes Geld kriegen, trotzdem eben irgendwie nur so wenig zur Verfügung haben, dass sie jede Woche, sorry, jeden Sommer da in irgendeiner Jugendherberge unterkommen müssen, damit sie ein bisschen raus können, aber für einen großen Urlaub reicht es halt nicht. Weil das sind ja alles so Problemfelder, die in irgendeiner Form Auswirkungen auf das Arbeitsleben haben. Und ich bin bei diesen ganzen Fragen, die manche auch als indiskret einstufen würden, überhaupt nicht neugierig, sondern mein primärer Antrieb ist immer herauszufinden, gibt es tendenziell irgendwelche Konsequenzen aus Wünschen von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, die in irgendeiner Form Auswirkungen darauf haben, wie wir in der Firma arbeiten wollen oder auch wie sich diese jeweilige Person in der Firma einbringen kann? Weil es ist ja häufig so, dass die Leute immer so überrascht werden, wenn dann Mitarbeiter plötzlich mitteilen, sie haben sich in irgendeiner Form verändert, sie wollen vielleicht sich räumlich verändern, sie wollen sich inhaltlich verändern, sie wollen sich familiär verändern. Das kann ja auch mit einer Trennung verbunden sein oder sie brauchen mehr Geld, was ja auch daran liegen kann, dass jemand mit Geld nicht umgehen kann. Und gibst du dann dieser Person mehr Geld, löst du das Problem gar nicht, weil Leute, die nicht mit Geld umgehen können, denen gibst du mehr, weil du denkst, die haben vielleicht einfach nur zu wenig. Aber sobald die ein bisschen mehr haben, steigt sofort deren Lebensstandard. Und ruckzuck ist einfach auch dieses Mehr an Geld wieder weg. Das heißt, Leute, die tendenziell nicht mit Geld umgehen können, können auch mit mehr Geld nicht umgehen. Das heißt, wenn du denen wirklich helfen willst, musst du denen irgendwie helfen, ein gewisses Grundverständnis im Umgang mit Geld aufzubauen oder vielleicht auch mal prüfen, wer da in deren Umfeld dafür verantwortlich ist, dass es hinten und vorne mit dem Geld nicht reicht. Ich hatte in meiner Computerfirma beispielsweise einen Mitarbeiter, der war eigentlich völlig solide, bodenständig und hat auch richtig gute Arbeit gemacht. Der hatte extrem viel Potenzial und auch gute Chancen, damit einfach auch einen schönen Lebensstandard aufzubauen. Aber der war halt mit einer Lebenspartnerin zusammen, die einfach gerne in einer anderen Liga mitgespielt hätte. Das schaffte die aus meiner Sicht vom Bildungslevel her nicht. Ich habe die mal natürlich persönlich kennengelernt, was ich dir immer empfehlen würde. Du musst immer auch die Leute kennenlernen, die mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammenarbeiten. Ich würde es runterbrechen, verkaufstechnisch, weil man das grundsätzlich übernehmen kann. Ich würde immer versuchen herauszufinden, wer ist die Person, die Person beeinflusst, die ich versuche zu beeinflussen. Das ist ja im Verkaufsgespräch beispielsweise der Entscheider oder der Mittelsmensch. Das ist im Arbeitnehmerkontext beispielsweise der Lebenspartner der Person, die bei dir arbeitet. Das heißt, du musst einfach wissen, in welchen Sphären bewegen die sich, was stellen diese Leute vielleicht auch für Anforderungen und wie muss man darauf reagieren, damit du das in irgendeiner Form auch berücksichtigen kannst. Weil natürlich ist es so, viele von uns glauben immer, Arbeit ist das Wichtigste und es geht eben alles immer nur darum, dass der Kunde absolut zufriedengestellt wird, aber das ist halt häufig einfach zu kurz gedacht. Ganz am Anfang im Gründungsmodus hast du keine Option, da musst du es genauso machen, aber spätestens dann, wenn das Unternehmen 4, 5, 6 Mitarbeiter hat und die Zusammenarbeit mit dem Chef nicht mehr auf Armlänge erfolgt, weil du nicht mehr zusammen in einem Büro sitzt und dir alle Aufträge einfach so zuwirfst, nach dem Motto, mach du das, ich mach das, sondern das Team ein bisschen größer wird, werden die Mitarbeiter auch plötzlich andere Ansprüche haben, fühlen sich nicht mehr ganz so mit der Firma connected und wollen dann vielleicht auch, wenn die Firma sich zunehmend entwickelt, auch in ihrem eigenen Leben einen gewissen Fortschritt sehen. Und der ist dann häufig auch damit verbunden, dass man einfach ein paar mehr Freiheiten hat als vielleicht zu Beginn. Und das ist ja aus meiner Sicht auch normal. Das habe ich vielleicht anfangs auch noch nicht so ganz wahrgenommen, aber aus heutiger Sicht sehe ich das alles sehr viel reflektierter. Du musst halt einfach akzeptieren, dass du vielleicht für die Firma brennst und rund um die Uhr da auch gerne dran denkst und immer über Verbesserungspotenzial nachdenkst. Aber Mitarbeiter sind halt auch vielleicht mal froh, wenn sie mal eine Woche oder zwei gar nicht an die Firma denken müssen und vielleicht auch einfach mal abseits des Tagesgeschäfts wirklich irgendwo chillen können oder wie man das heute alles nennt. Und das ist ja durchaus okay. Das macht die nicht zu schlechteren Menschen. Das zeigt einfach nur, dass deren beruflicher Schwerpunkt eben nicht der gleiche ist wie deiner. Und das macht ja auch nichts. Wichtig ist halt einfach nicht, dass alle den gleichen Plan haben, sondern dass alle den Plan kennen und jeder eben guckt, wie kann ich im Prinzip einen Beitrag dazu leisten, dass der Gesamtplan in Erfüllung geht. Das ist ja wie bei einer Militäroperation, da ist ja nicht wichtig, dass jeder alles kann, sondern da ist wichtig, dass jeder seinen Teilbeitrag leistet und der kann auch unterschiedlich ausgelegt sein. Einige müssen sich vielleicht ein bisschen körperlich stärker engagieren, andere ein bisschen geistig, andere müssen vielleicht logistisch im Hintergrund und mit Bereitschaft und so ein bisschen dabei steuern, andere müssen vielleicht nur temporär verfügbar sein und so ist es im Arbeitsleben auch. Deshalb gibt es ja auch tendenziell für jedes Arbeitswunschkonzept in irgendeiner Form eine Realisierungsmöglichkeit. Du musst halt gucken, ob dir das nicht eventuell zu hoher koordinativer Aufwand ist. Also gerade wenn ich da mitkriege, dass Unternehmer und Unternehmerinnen zu viele Azubis einstellen oder beispielsweise irgendwelche so Minijobs da aus dem Boden stampfen, um einfach noch mehr Arbeitskräfte zu beschäftigen, dann würde ich immer sagen, ändere das, schmeiß diese ganzen halb Kräfte raus, stell lieber 2, 3 richtig leistungsfähige Vollzeitkräfte ein, gib denen gerne auch ein bisschen mehr Geld, aber dann hast du auch im häufigsten Fall nicht nur einfach aus 2 halben Stellen eine volle gemacht, sondern vielleicht auch den Gegenwert von 2 Vollzeitkräften generiert, weil wenn du eine richtig leistungsfähige Vollzeitkraft hast, dann kann die ja teilweise einfach deutlich mehr leisten als so ein Low-Performer, der irgendwo anders eine Vollzeitstelle hat und deshalb musst du einfach auf verschiedene Sachen achten. Aber du musst halt auch gucken, wenn du da für dich und dein Unternehmen so einen Entwicklungsplan entwickelst, wer ist bei dir im Team, sieht sich in dem Team dauerhaft, wer sieht sich da temporär und was bewegt die Leute alle im Hintergrund, und deshalb würde ich dir halt den Tipp geben, immer wieder auf Fragen zu stellen und dann auch einfach mal die Lebenspartner und so kennenzulernen. Das kann man machen, indem man die einfach die Chance gibt, zum Sommerfest zu kommen, zur Weihnachtsfeier zu kommen oder einfach mit den Leuten mal individuell essen geht und sagt, hey, bring doch mal deine Partner, Partnerin mit, damit du einfach mal einen persönlichen Eindruck kriegst. Weil nochmal zurück zu dem Kollegen, von dem ich eben sprach, der war eben super bodenständig und auch ein super Performer, der hatte richtig was drauf, aber der hatte halt eine Frau, die wollte immer mehr Geld ausgeben, als sie hatten, und deshalb war es auch nie genug, deshalb hatten die auch tendenziell finanziell immer Schwierigkeiten, und diese finanziellen Schwierigkeiten haben ihn dann entsprechend, weil er einen sehr hohen Blauanteil hatte, auch stark verunsichert, da fehlte die Stabilität im Leben, da fehlte einfach die Zukunftssicherheit, und das kannst du dann auch mit einer Gehaltserhöhung, was die Leute ja denken wäre die Lösung, deshalb fragen die auch danach, nicht kompensieren. Und deshalb fliegt dir so einer tendenziell irgendwann um die Ohren. In meinem Buch 55 Business Turbos für KMUs heißt das Kapitel Trenn dich von Zeitbomben. Also wenn Leute irgendwelche nachhaltigen Probleme haben, sei es jetzt gesundheitlich, sei es finanziell, sei es vielleicht aber auch jetzt im Zusammenhang mit irgendwelchen, ja, ich sag mal, Suchtmitteln wie Alkohol oder anderen Dingen, dann musst du halt eventuell einfach für dich die Notbremse ziehen. Dann musst du einfach sagen, es ist nicht deine Aufgabe, jeden da draußen zu retten. Du kannst auch nicht für alles im Prinzip einfach gerade stehen. Du musst einfach gucken, dass du eine gewisse Stabilität und Planbarkeit in deine Mannschaft reinbringst. Weil wenn du da Leute hast, die immer da sind und andere, die nur manchmal da sind, dann wird das unterm Strich einfach irgendwann allen zu viel. Und dann wirst du mit dieser Firma auch keine Spitzenleistungen erreichen können, und deshalb musst du dich dann da an der einen oder anderen Stelle auch trennen. Aber gerade bei dem Thema Personalauswahl musst du halt auch gucken, dass du entsprechend, und damit zurück zu meinem Kunden, womit wir hier in diese Folge gestartet sind, musst du halt auch einfach gucken, welche Leute brauche ich überhaupt und welche Aufgaben sollen die im Unternehmen übernehmen. Und da ist zum Beispiel ein Tipp, den ich vielen Unternehmern und Unternehmerinnen immer wieder gebe, dass du beispielsweise auch mal nicht einfach nur darauf achtest, was findet in der Firma gar nicht ausreichend statt, was wird nicht oft genug umgesetzt, wo klemmt es immer wieder, sondern du solltest auch einfach mal hinschauen und gucken, wo hast du eigentlich gar keinen Bock drauf. Weil die Problematik ist, dass viele von uns irgendwie in so einem Elternhaus groß geworden sind, wo es heißt, das kannst du mal gerade selber machen, kümmere dich da mal drum, nimm das doch mal in die Hand, das kannst du nicht immer liegen lassen. Und so macht man tendenziell eine ganze Menge Sachen, für die man völlig überqualifiziert ist. Und das sollte man halt lassen, weil tatsächlich führt das dazu, dass du permanent irgendwelche Aufgaben hast, dass du permanent irgendwie am Rotieren bist, dass du tendenziell abends auch extrem müde bist, aber du verbrennst halt einfach auch wertvolle Zeit, die an anderer Stelle eingesetzt deutlich höhere Erträge erzielen könnte. Deshalb, wenn du Mitarbeiter einstellst, musst du aus meiner Sicht nicht nur darauf achten, was muss in der Firma grundsätzlich noch abgedeckt werden, wo gibt es eine Lücke in der Leistungsversorgung, sondern auch darauf achten, sind die Leute entsprechend vielleicht auch mit Aufgaben konfrontiert, auf die inhaltlich gar keinen Bock haben. Das ist auf der einen Seite wichtig, dass sich Mitarbeiter bei dir melden und auch mal sagen, hier, lieber Chef, liebe Chefin, ich habe hier bestimmte Aufgaben auf meinem Tisch, die da immer wieder landen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Könnt ihr mir die bitte wegnehmen? Dafür wäre ich gerne bereit, noch andere Sachen zu übernehmen. Das muss auf der einen Seite erfolgen, aber du musst halt auch mal selber für dich analysieren, wenn du vielleicht mal auf so einen Zeitraum von 4 Wochen guckst, mit was bist du eigentlich immer wieder konfrontiert? Was für Aufgaben bearbeitest du da? Was machst du eventuell wirklich auch gerne und schnell? Was ist unheimlich mühsam für dich? Wo musst du dich extrem überwinden, um damit überhaupt mal loszulegen? Damit, wenn du darüber Klarheit erlangt hast, du auch weißt, was muss ich eventuell für Leute einstellen, um welche Aufgaben zu übernehmen? Gar nicht, um zusätzliche Aufgaben zu erledigen, sondern einfach die bereits vorhandenen Aufgaben anders zu verteilen, um dadurch vielleicht für dich selber auch freie Kapazitäten zu schaffen, die du entweder nutzt, um einfach mal früher aus dem Unternehmen zu verschwinden und die freie Zeit vielleicht mit Sport oder einfach einem Spaziergang durch den Wald verbringst oder mit deinen Kindern, um einfach auch mal auf neue Gedanken zu kommen, die du dann wieder nutzen kannst, um die Firma strategisch weiterzuentwickeln, weil das nicht unter operativem Druck gelingen wird, sondern immer nur abseits vom Tagesgeschäft gelingt. Aber es könnte eben auch sein, dass du sagst, okay, diese freien Kapazitäten, die ich jetzt habe, könnte ich auch nutzen, um beispielsweise gezielt Aufträge zu akquirieren, ob du das selber machst oder dir jemand zuarbeitet, ist ja erstmal irrelevant, um dann eventuell einfach bestimmte Aufgaben zu übernehmen, für die ich einfach besser qualifiziert bin als alle anderen und die ich zu einem deutlich höheren Vergütungswert fakturieren könnte, als das, was ich sonst so mache. Weil tatsächlich ist so, viele sollten auch mal hingehen und ihren Unternehmerlohn einfach ausrechnen, mal wirklich gucken, was kostest du pro Minute und das dann vielleicht nicht nur rechnerisch bezogen auf deine Ist-Zahlen zu prüfen, sondern auch mal mit dem zu vergleichen, was du dir eigentlich als Zielgehalt und sonstige Sachen vorgestellt hast. Und dann solltest du vielleicht auch immer noch mal den Cross-Check machen und sagen, was müsste mir denn jemand anders bezahlen, um dieselbe Tätigkeit mit derselben Intensität, mit derselben nervlichen Belastung, mit demselben Verantwortungslevel etc. in einer anderen Firma auszuführen. Und was müsste ich dafür finanziell bekommen, dass ich überhaupt bereit wäre, diese Last auf mich zu nehmen? Und wenn du das alles mal aus diesen verschiedenen Blickwinkeln betrachtest, kriegst du ein ganz gutes Gefühl dafür, was müsste man dir eigentlich pro Minute bezahlen? Was ist sozusagen also dein Wert pro Minute? Und wenn du das dann mal hochrechnest auf 15 Minuten, auf 30 Minuten, auf 45 Minuten, auf eine Stunde, dann wirst du auch sehr schnell feststellen, dass du teilweise Aufgaben in so einer Stunde erledigst, für die du einfach viel zu teuer bist, die du deutlich günstiger realisieren könntest, wenn du einfach andere Kräfte holst, weil das ist gar nicht kompliziert. Es ist nur noch nicht organisiert worden, dass jemand anders ohne deine Mitwirkung gute Arbeitsergebnisse in diesem Tätigkeitsbereich erzielen kann. Und dann wäre eben die Aufgabe, das sicherzustellen. Da musst du einfach mal einen Prozess entwickeln, an dem sich jemand langhangeln kann, eine Checkliste entwickeln, um die Prozessqualität abzusichern. Das sind alles Details, können wir an anderer Stelle mal drüber sprechen. Aber hier geht es einfach erstmal um die generelle Aussage. Es ist aber eben so, dass du einfach gucken musst, dass du nicht zum Beispiel einfach nur Leute einstellst und dann eben diese Defizite im Leistungsportfolio abdeckst, sondern dass du sagst, okay, ich brauche freie Kapazitäten und dann, und das ist die Sache, die ich meinem Kunden empfohlen habe, der mir nämlich gesagt hat, wen er alles einstellen will, aber gar nicht gesagt hat, dass er eigentlich die beste Akquisemaschine in seiner ganzen Firma ist. Und da habe ich gesagt, du musst das alles umorganisieren. Du musst gucken, dass du einfach jemanden findest, der diese ganzen internen Aufgaben von deinem Schreibtisch wegnimmt, damit du mehr Zeit hast, um dein Netzwerk zu pflegen, deine Akquisepotenziale auszunutzen. Weil wenn du jetzt aktuell 3 Millionen Umsatz machst, ohne überhaupt was auf Social Media zu machen, ohne bezahlte Werbeanzeigen, ohne in irgendeiner Form Werbung aktiv zu betreiben und ohne, dass du überhaupt Vertriebsmitarbeiter hast, dann ist ja klar, dass du einfach wahnsinnig viel Potenzial einfach dadurch hast, weil du so eine gewinnende Persönlichkeit hast. Und diese gewinnende Persönlichkeit jetzt aus dem Spiel zu nehmen und einen Vertriebsprozess aufzusetzen, der vielleicht von ja einer fremden Person besetzt und dann umgesetzt wird, ist doch Quatsch. Wenn es dir doch bereits leicht von der Hand geht, planbar immer wieder diese wahnsinnig großen Deals zu holen. Weil der holt auch schnell mal so einen 100.000 oder 200.000 Euro Auftrag. Und das macht er einfach im Prinzip neben seinen ganzen anderen Aufgaben, die man so als mittelständischer Unternehmer halt hat. Und von daher würde ich ihm halt raten, sich Vollzeit auf diese vertrieblichen Aktivitäten zu konzentrieren. Weil ja, ich habe ein Buch geschrieben, du darfst nicht der Top-Verkäufer in deinem Unternehmen sein. Aber das ist ja im Prinzip hier eine Sondersituation, weil wenn du jemand bist, der ohne viel Mühe einfach mega viel Auftragsvolumen generieren kann, dann wäre es ja dumm, das jetzt im Prinzip einfach in andere Hände zu geben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auch nur ähnliche Ergebnisse erzielt, ist ja relativ gering. Und vor allen Dingen dann, wenn du dich aus diesem Netzwerk so ein bisschen zurückziehst, weil du entweder mehr Freizeit haben möchtest oder dich eben um andere Aufgaben in der Firma kümmern möchtest, die auch jemand anders für dich übernehmen könnte, musst nur die richtigen Leute einstellen, dann wird ja dein Netzwerk tendenziell auch schwächer werden, weil der Kontakt so ein bisschen abreißt. Die Leute fühlen sich nicht mehr so verbunden mit dir und dann kann das natürlich nach hinten raus auch dazu führen, dass es tatsächlich irgendwann mal eine echte Challenge wird, neue Aufträge zu generieren, weil wenn sich deine bisherigen Netzwerkpartner, wo du es geschafft hast, die Pole Position in deren Kopf zu besetzen und die immer dann, wenn sie irgendwas vergeben können, direkt an dich denken, erstmal neu orientiert haben, weil du nicht mehr so leicht erreichbar gewesen bist und die dann überlegen, ach ja gut, ich kenne da auch noch andere Leute, vielleicht baue ich zu denen mal einen Draht auf und sich dann im Prinzip einfach die ganze Mühe gemacht haben, dann neue Kanäle zu etablieren, dann ist irgendwann auch mal der Kanal zu dir trocken, dann kommt da nichts mehr und dann lässt sich das im Normalfall auch nicht nochmal reanimieren. Deshalb nicht immer einfach pauschal die einfachen Wege wählen und sagen, okay, ich habe hier gerade ein Defizit oder ich würde gerne das und das jetzt machen und zwar gar nicht gerne, sondern gerne, weil ich es gerne vom Tisch hätte. Also gerne nicht im Sinne von, ich habe da Bock drauf, ich sehe mich da drin als die beste Person. Ich glaube, dass ich da wirklich was mitbringe, was so kein anderer hat, sondern ich will es einfach nicht immer haben, dass es eskaliert. Ich will es einfach ein für alle Mal vernünftig geregelt haben. Ich will es einfach jetzt mal sozusagen vom Tisch haben und deshalb kümmere ich mich jetzt mal die nächsten Monate selber darum. Das macht halt in vielen Fällen einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist häufig der einfachste Weg, führt aber zu schlechten Ergebnissen und würde jetzt in dem Beispiel meines Kunden sogar dazu führen, dass während er das macht, zumindest mal in der Übergangszeit, der Vertriebsprozess erstmal komplett stillsteht. Das ist aber auch einfach eine Situation, die niemals eintreten sollte, weil tatsächlich ist ja so, viele von euch, die jetzt auf der Suche nach Neukunden sind, werden, wenn sie mal ehrlich zu sich selber sind, feststellen, dass sie noch nie so wirklich aktiv Vertrieb gemacht haben. Und wenn der Druck größer wird, weil die Unternehmen mit ihren Investitionen zurückhaltender werden, weil die wirtschaftliche Lage allgemein als unsicher eingestuft wird und vielleicht sogar ein bisschen als angespannt wahrgenommen wird, dann wird teilweise echt unter Hochdruck versucht, weil die Bestandskunden nicht mehr genug generieren, irgendwie Neukunden zu generieren. Und dann wird vielleicht ein bisschen was auf Social Media gemacht. Dann werden auch irgendwelche nicht durchdachten Kampagnen im Zuge von bezahlten Werbeanzeigen geschaltet. Dann wird vielleicht auch mal ein Leadmagnet entwickelt, ohne dass man sich nochmal vorher Gedanken über den Idealkunden gemacht hat. Dann wird vielleicht mal ein Webinar angeboten, ohne dass man wirklich durchdacht hat, was will ich zeigen, was ist die Follow-up-Aktivität, wie will ich die Leute akquirieren, welche Mehrwerte will ich kommunizieren, was wäre überhaupt ein sinnvoller Anknüpfungspunkt, um danach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Sollen die sich bei mir Termine buchen, will ich die nachverfolgen, will ich die zu einer Veranstaltung einladen. Das heißt, es sind häufig ganz viele Fragezeichen noch nicht aufgelöst und trotzdem wird hier einfach mal irgendwie unter einem Hauruck-Ansatz irgendwas realisiert, weil Aktivität meistens einfach glücklich macht und so ein bisschen von den tatsächlich vorhandenen Problemen ablenkt. Das ist dann so ein bisschen wie Betäubung. Die Problematik ist aber, dass viele dann einfach auch so viel Gas auf so vielen unterschiedlichen Kanälen gleichzeitig geben, dass sie im Prinzip einfach das Risiko unterschätzen, dass man das auf dem Level dauerhaft gar nicht aufrechterhalten kann, weil vorher hat man gar nichts geschafft, um Neukunden zu akquirieren. Jetzt in so einem Panikmodus wird da über Tage, vielleicht sogar ein, zwei, vielleicht sogar bis zu drei Wochen mal richtig Alarm gemacht, aber dann fallen einem die anderen Aufgaben wieder alle auf die Füße, die in der Zwischenzeit liegen geblieben sind, die im Prinzip nicht wirklich professionell bearbeitet werden konnten und dann wird es halt irgendwann auch irgendwie ein bisschen schwierig. Und in dem Moment muss man dann natürlich gucken, dass man seinen Fokus wieder shiftet und in dem Moment, wo ich den dann von den vertrieblichen und Marketingaktivitäten wieder zurück auf die eigentlichen Aufgabe shifte, geht halt die Schlagzahl im Marketing und Vertrieb zurück. Das führt dann aber für die Leute, die dich beobachten, die dich jetzt vielleicht durch diese heftigen Maßnahmen wahrgenommen haben, dazu, dass sie denken, vielleicht geht es denen gar nicht mehr so gut. Die waren mal ein bisschen aktiver, jetzt ziehen sich wieder ein bisschen zurück und es wechselt ja niemand zu einem Dienstleister, dessen Engagement im Prinzip irgendwie schwach wirkt. Die wollen ja immer mit den starken, mit den aktiven, mit den agilen Unternehmen zusammenarbeiten. Aber wenn jemand schon in der Außenwelt feststellt, dass du deine Aktivitäten zurückfährst, dann kann das natürlich schon dazu führen, dass jemand auch sein Interesse verliert, weil er denkt, na komm, das wirkt mir einfach zu undurchdacht. Das sind alles so, ja, Strohfeueraktivitäten. Ich suche keinen, der jetzt mal ganz hauruckartig irgendwie was an Land ziehen will und dann hinten raus vielleicht gar nicht die Ausdauer mitbringt, das Ganze auch professionell zu betreiben, am Laufen zu halten, was immer dein Geschäftsmodell für ein Vokabular zulässt. Deshalb, du musst einfach gucken, wenn du da Ordnung und Struktur schaffen willst, dass du bei dir selber anfängst, weil dein Unternehmen ist immer ein Abbild der eigenen Unternehmerperson. Wenn du der totale Chaot bist, wird es in deinem Unternehmen tendenziell sehr chaotisch sein. Wenn du dich nicht an Regeln hältst, wird jeder in der Firma machen, was er will. Wenn du beispielsweise permanent zu spät kommst, wird es eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass kein Meeting wie geplant stattfindet, dass es immer wieder zu Verzögerungen oder vielleicht sogar zu kurzfristigen Absagen oder heftigen Terminänderungen kommt. Wenn du im Prinzip einfach nicht vorlebst und den Standard in deiner Unternehmung definierst, dann wird im Prinzip einfach deine Unternehmung auch nicht zu den High-Performern gehören. Und deshalb beginnt alles damit, dass du erstmal mehr Professionalität an den Tag legst. Und ich würde eben aus dem heutigen Erfahrungsschatz, über den ich verfüge, dir empfehlen, wenn du einfach merkst, dass dir bestimmte Sachen überhaupt nicht liegen, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, sich rational einzugestehen, dass du das ändern musst und dass du das jetzt ändern wirst und dass du dich dann auch sonst mit irgendwelchen Konsequenzen konfrontiert siehst, sondern ich würde mir diese Schwäche oder diese fehlende Motivation einfach eingestehen und würde dann daraus ableiten, ich brauche jemanden, der mir hier im Prinzip einfach meine Schwäche kompensiert. Und das könnte dann ja zum Beispiel auch so sein, wenn du jetzt beispielsweise einer bist, der super euphorisch Leute motivieren kann, der im Prinzip auch toll im Vertrieb ist, der tolle Projekte akquiriert, der im Prinzip auch wüsste, wie die Umsetzung geht, aber eigentlich keinen Bock hat, das jetzt mehr selber zu machen und dann den Leuten gerne die Aufträge übergibt, aber immer wieder feststellt, dass es beispielsweise bei der Übergabe dann doch irgendwie so ein bisschen holprig läuft. Dass man zwar denkt, man hätte alles erklärt, aber der Mitarbeiter hat dann doch noch nicht alle Informationen. Man selber ist dann schon mental wieder in einem neuen Projekt, hat aber das alte Projekt noch gar nicht so wirklich übergeben. Dann läuft das nicht nach Plan, dann haben die Mitarbeiter Rückfragen, dann stehen die wieder in deinem Büro, dann haben die wieder irgendwelche Diskussionsbedarf, lenken dich wieder von irgendwelchen Tätigkeiten ab. Wenn du das alles feststellst, könnte doch zum Beispiel ein Einsatz sein, dass du dir beispielsweise einfach bei so einer Projektbesprechung jemanden dazu holst, entweder aus dem vorhandenen Team oder eben dafür eine eigene Person einstellst, die im Prinzip einfach ein Protokoll führt, wo genau besprochen wird, wie das Projekt ablaufen wird, die Verantwortlichkeiten werden festgehalten, die Teilleistungen werden definiert, der Zeitplan wird besprochen, die ganzen offenen Fragen werden geklärt und das wird dann alles von irgendeiner Person schriftlich fixiert und das könntest du natürlich alles selber machen, aber wenn du merkst, dass das einfach eine Schwäche von dir ist und das anders nicht funktioniert, dann würde ich halt einfach jemanden dafür einsetzen, der genau das für dich im Hintergrund macht. Weil dann ist es einfach professionell geregelt und wenn es immer die gleiche Person ist, hast du vor allen Dingen auch den Vorteil, dass du ja im Normalfall in deiner Firma auch einige Projekte hast, die sich sehr ähneln sollten. Ich sage extra sollten, weil in vielen Fällen ist das nicht unbedingt der Fall. Da wird viel mit so Kunstwerken, also Einzelprojekten gearbeitet. Das lässt sich aber schlecht skalieren. Sinnvoller wäre es ja, wenn du das im Prinzip so schaffst, dass sich viele Projekte einfach ähneln, sodass du es auch dann leichter steuern und skalieren kannst. Dann kannst du auch neue Mitarbeiter schneller auf die Projekte befähigen, weil die schneller diese Lernkurve durchlaufen. Aber dadurch wäre es ja dann so, wenn du immer die gleiche Person dabei hast, die bei dem Briefing teilnimmt, die im Prinzip die Dokumentation erstellt, die deine Erklärungen hört, die die Rückfragen des Mitarbeiters oder der Mitarbeitenden hört, dann wird diese Person irgendwann auch stellvertretend für dich in der Lage sein, hier vielleicht auch schon mal einen ganz großen Teil von Rückfragen einfach abzufangen oder einfach dadurch ein bisschen sensibilisiert und dann bei der nächsten Projektbesprechung darauf achten, dass solche Sachen einfach noch ein bisschen ausführlicher besprochen werden. Das heißt, du würdest freie Zeit gewinnen, du würdest die Projekt- und Ausführungsqualität steigern, ohne dass du selber an deiner Vorgehensweise irgendwas ändern musst. Es beginnt einfach damit, dass du dir vielleicht einfach eingestehen solltest, dass du nicht die richtige Person bist, um diese Dokumentation zu erstellen und dafür einfach jemanden brauchst. Dann ist das zwar auf der einen Seite vielleicht erstmal eine weitere Kostenkomponente, aber der Wert eines Mitarbeiters ergibt sich aus meiner Sicht nicht zwingend immer nur dadurch, welche Wertschöpfung eine Person in deinem Unternehmen erzielen kann, sondern auch, welche freie Zeit durch ihre Existenz auf deiner Seite entsteht. Es macht keinen Sinn, den Azubi zu entlasten, weil der Azubi nichts kostet. Wenn du das mal runterrechnest, was dich so ein Azubi da für eine Stunde kostet, dann soll er lieber 3 Stunden länger arbeiten, wenn er einfach langsam ist, bevor du dich drum kümmerst. Aber wenn du beispielsweise durch die Beauftragung einer weiteren Person, also irgendeiner Mitarbeiterkraft, im Prinzip einfach freie Zeit gewinnst, dann kannst du diese Zeit ja vielleicht an anderer Stelle viel sinnvoller einsetzen, um entweder den nächsten 200.000 Euro Auftrag zu akquirieren oder einfach irgendwas anderes zu machen, was sehr teuer bezahlt wird. Und genau darauf muss man sich ja fokussieren. Dann ist es nämlich plötzlich so, wenn du überlegst, dass du vielleicht durch eine weitere Person, die erstmal zusätzliche Gehaltskosten auslöst, vielleicht einfach freie Zeit gewinnst, die dir dann über den Monat verteilt erlaubt, irgendwelche Zusatzgeschäfte von, ich sage jetzt mal 10, 20, 30.000 Euro Marge zu generieren. Dann ist ja egal, selbst wenn die Person 10.000 Euro kosten würde, wäre das immer noch ein Gewinn. Die Realität ist aber, die kostet keine 10.000 Euro. So eine Unterstützungskraft kostet dich ja vielleicht einfach auch nur 5.000 Euro. Und wenn du die dann im Prinzip einfach locker wieder reinkriegst, dann ist es ja nicht nur eine Befreiung für dich, sondern es ist halt auch einfach im Interesse deiner Mitarbeiter und im Interesse deiner Kunden, weil du dadurch ja auch einfach die Ergebnisqualität steigerst. Und das wiederum steigert die Kundenzufriedenheit, führt dazu, dass Bestandskunden dich vielleicht auch stärker weiterempfehlen und reduziert natürlich auch an einigen Stellen die Risiken der Gutschriften, weil einfach Fehler früher erkannt und abgestellt werden, lange bevor die ganze Sache eskaliert, weil einfach die Planung besser funktioniert. Und das ist es eben. Viele glauben, man müsste sich immer um die Sachen kümmern, die gerade überhaupt nicht laufen. Und man müsste das zwingend selber machen, wenn man inhaltlich dazu in der Lage ist. Und der Impuls, den ich dir in dieser Folge mitgeben wollte, ist halt einfach, dass ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist. Es ist tatsächlich so, dass ich mir immer überlegen würde, kann es nicht jemand anders auch für mich lösen und mal mindestens 80% des Ergebnisses erreichen, ohne dass ich mich selber überhaupt kümmern muss. Und wenn das der Fall ist, dann lass das doch erstmal von jemand anders machen. Dann hast du im Prinzip mindestens 80% des Ergebnisses, aber bei null eingesetzter eigener Zeit. Und dann hast du im Prinzip einfach eine Menge Zeit gewonnen, die du an anderer Stelle bestenfalls deutlich teurer verkaufen kannst, als dich diese Person kostet, die diese Aufgabe für dich übernimmt. Und dann ist es ja auch so, nicht jeder schafft nur 80%, manche schaffen auch 86 oder 92%. Und dann ist es nahe schon an Perfektion, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass du Perfektion erreichst, was ja auch nicht immer der Fall ist. Gerade bei Dienstleistungstätigkeiten kommt es ja immer auch gemessen an Tagesform und bestimmten Rahmenbedingungen zu bestimmten Abweichungen. Deshalb immer auch ein bisschen kreativer über das Thema Personalplanung und Organisationsstrukturen in der Firma nachdenken. Und wenn du da mal tiefer einsteigen willst, müssen wir separat vielleicht mal einfach ein Einzelgespräch bezogen auf deine Situation machen. Vielleicht durchläufst du dann auch mal so eine Engpassanalyse. Dann schauen wir einfach mal auf dein Unternehmen, deine momentanen Engpässe. Und dann kann ich dir auch mal ganz gezielte Tipps geben, was sich in deiner Situation ändern würde. Wenn du daran Interesse hast, schick mir gerne mal eine Nachricht über Instagram oder LinkedIn. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge.